Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria-Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter Radio. Die USA erleben dieser Tage ein gesellschaftliches Erdbeben auf mehreren Ebenen. Zur Corona-Pandemie und dem darauf folgenden verheerenden Wirtschaftseinbruch kommt ein Aufstand der Jugend gegen Rassismus und Polizeigewalt. Ausgangspunkt war der gewaltsame Tod eines Afroamerikaners in der Stadt Minnesota. Der 46-jährige George Floyd ist erstickt, als ein weißer Polizist minutenlang auf seinem Hals gekniet ist. Der Film vom Todeskampf des am Boden liegenden Mannes hat im ganzen Land und darüber hinaus zu wütenden Reaktionen und Demonstrationen geführt. In dieser Folge gehen wir der Frage nach den Hintergründen nach und wir sprechen über die Chance, dass aus den Protesten ein Schub für Solidarität und Menschenrechte wird. Meine Gesprächspartner sind der amerikanische Historiker Mitchell Ash, der Außenpolitik-Experte Tyson Barker vom Aspen-Institut in Berlin und der Menschenrechtsaktivist Bishop Garrison in Washington, D.C. Bishop Garrison hat eine militärische Karriere absolviert. Als Experte für nationale Sicherheit war Garrison Teil der Administration von Barack Obama. Im Präsidentschaftswahlkampf 2016 war er außenpolitischer Berater von Hillary Clinton. In Washington, D.C. setzt der Bürgermeisterin Muriel Bowser einen Kontrapunkt zu Donald Trump. Die Straßenkreuzung vor dem Weißen Haus hat sie in Black Lives Matter umbenannt. Mein Gesprächspartner Bishop Garrison leitet in Washington die Menschenrechtsorganisation Human Rights First. Und ich habe ihn gefragt, wie das war, als er das 8-minütige Video gesehen hat, wie George Floyd in Minnesota von einem Polizisten umgebracht wird. Das Gespräch haben wir auf Englisch geführt.
It was unbelievable. We were just dealing with another recent shooting only a few weeks before that. We had Miss Breonna Taylor dealing with another shooting of a young jogger. It seems like there was just a constant drumbeat of innocent black people being killed in America. And as an African-American myself, as a black man from the South, I was appalled. And then to just watch the lack of empathy in the eyes of that officer as he had a suspect, a man who really was guilty of a misdemeanor under his knee for, I believe the count is almost 9 minutes that the officer had him lying on the ground like that. It was unbelievable. I absolutely couldn't believe that this was an actual thing taking place right now.
As you mentioned, this is not the first time, not the only time. What's the explanation that the police force in many American cities, these kind of racist actions and racist impulses are that strong?
Well, I would start by saying there is no one thing that defines what is happening within our policing, within our communities. I think it's a combination of many different things going all the way back to the origins of our country and the original sin of slavery that we never dealt with. When you have that as the foundation upon which you build, you're going to inherently have racism and bias, both inherent and otherwise, that permeate through your society. So you then, on top of that, go into communities that are underserved, and you don't properly invest in things like education and in the police, you're going to get a system in which anyone that has a high school diploma that does a 6 to 8 week course at an academy can then go and patrol the streets. And you're going to get a variety of people. And by the way, we don't pay them enough. So you're only going to get, at times, you're not going to be able to recruit in the way that you want to recruit and engage in the way that you want to engage. So you're going to find yourself limited on what you can do from a hiring and personnel perspective, as well as a resourcing perspective. In many areas, it's not safe, and these individuals aren't properly resourced. So you're beginning to see the animosity being built into the system against vulnerable communities. And then on top of that, you have the rhetoric and the political discourse that we have today that only amplifies an already tense and situation between the police and those they police. At the end of the day, when we talk about policing communities, it should really be more about working hand in hand with community leaders to ensure the safety of all citizens. What we have instead is these policemen and many and women in many cases believe they are going into a war zone, or they're going into combat, and they're calling themselves warriors, when that is likely to breed the type of situation that we see here, where you see the people you're policing as less than you, as less than human, as your enemy combatant versus the person you should be working hand in hand with to make the community safe.
It seems that the experience to confront police officers who then act violently is an experience that many African-American have, African-American male. Now, you have been a military man. You have been fighting for your country in Iraq. Is that an experience that you also experienced yourself?
I'll say that I've seen others around me, other men of color, other African-American men, black men, having to deal directly with those instances. I've dealt with the fear. I've definitely been in situations where I've been approached just for a question or for clarification by a police officer, and I really have feared for myself in terms of how this interaction is going to end. They haven't produced anything to make me believe that something's going to go in a negative direction. I haven't done anything. I know I've been innocent in those situations, but that doesn't remove the fear. When you see what we're seeing in our society, and you see the way in other instances, police and law enforcement are interacting with young men of color, it makes for a certain tension. It makes the hair on the back of your neck stand up anytime that you're approached. And I have non-diverse Caucasian friends, white friends, they're beginning to understand, or at least try to understand, the position that I feel as though I've been in my entire life. And they understand that whenever they see a police officer, they see safety, they see comfort, they see someone that is going to try to protect them, when that is not the case, the circumstances, for a lot of people of color, unfortunately.
Donald Trump wants to get the military on the streets. He wants to get active military on the street. How is the reaction in the rank and file? We heard from the secretary, we heard from the chief of staff being very skeptical or even negative towards that idea. But for the rank and file, is that an idea that the American military soldiers would consider appropriate?
Well, first and foremost, soldiers are professional, and they're going to take lawful orders and do what they're told. I want to start off by saying that there. They do everything they can to protect our land and our nation and its interests. So they're ultimately placed in a position to where, if it is a lawful order, they will respectfully follow it. That said, the sentiment that I've gained from them, and not surprisingly, is that they do not see where their mission should involve any type of domestic deployments, where they should be marching or patrolling our streets as though they're overseas in Iraq and Afghanistan. They don't want to be a part of this. Even if there are arguments legally to be made that there is authority for the president to make this type of move. That doesn't make it a prudent move. That doesn't mean that we should actually have active duty soldiers on our streets. It sets a horrible example from a moral standpoint. And it, again, it rises tensions between the people that we're supposed to be protecting to begin with. We should not be treating them as enemy combatants. And when you have the active duty military, right, and even honestly, the National Guard in a non-natural disaster emergency type situation like this, you're going to have unnecessary confrontation. You're going to create a situation, an environment in which you're placing people who are not properly trained to handle law enforcement activity and situations in a position to do just that. And it's a recipe for disaster. So they don't want to be, they being soldiers and their commanders, their leadership, don't want to be placed in that position any more than we as a society want to see them there. And it is absolutely unnecessary for the president to do that.
What we see is a huge, broad movement of solidarity, not only African-American youth, many white youth, a strong anti-racist movement. How does that compare to earlier situations where you often had Black Lives Matter is one of these organizations, often had activities on the streets, street demonstrations against racism? Is this a movement that's stronger than what we have seen before?
I will honestly say, in my lifetime, I haven't seen it reach quite the fever pitch that we've seen now. I think we've already gone, particularly in terms of international demonstrations and allies and partners out making their voices heard as well in their own countries and in our own communities. It's been even far beyond what we saw in 1992 with the LA protests around Rodney King. And I'd also like to point out, and it's something I should have said at the beginning, I'm actually an alumnus of the American Council on Germany's Young Leadership Program. So it really incredibly warmed my heart to see the outpouring of support from our German friends and other transatlantic supporters across the pond there to really show that they were with us in solidarity and pushing their voices forward. I don't believe we've ever seen in the modern day, short of even like the 1960s with the Civil Rights Act and the protests then, I don't think we've seen this level of support, both bipartisan, across races, across ethnicities, across country lines, in the way we're seeing right now. And that gives us a historic moment in history to begin to get this right. Because we as a nation have got it wrong for over 400 years. So it's time for us to look into ourselves and see this as the opportunity that it is and continue to listen to the people who are in these vulnerable communities that have been affected for generations by this inhumane treatment. So to have, and I want to add that to have these voices, particularly from youth, but to have these non-diverse voices is incredibly important. But what we need next is action. It's fantastic for individuals to say that Black Lives Matter and to support us. That's great. But what we need you to do is mentor us professionally. We need you to hire us. We need you to give us opportunities. We need you to give our youth the opportunities for the educations that for generations whites in America have appreciated and enjoyed. We need these same opportunities on an equal level, an equal playing field, equal footing, so we can know the level of prosperity that they have known for so long.
What would be the concrete most important step in order to improve the situation? Because we had an African-American president, Barack Obama. We had we now have many African-American police chiefs, mayors, politicians, people who are in power. And it seems that did not bring the change that's necessary to make solidarity more important, a more equal society in the United States.
Well, I don't think there's necessarily one thing that you need to focus on and do that one thing to get to the next step. I think it's going to be multiple things. I think we need to look at free or at least subsidized, greatly reduced secondary education, college. We need to look at how we're going. I have a toddler now. I got another kid on the way. I know how expensive child care is. And I know there are a lot of parents out there, households that are struggling to make ends meet just to be able to pay for their child care while they're going off to work. We need to look at what free child care needs to be and what it looks like. It's about those types of investments. We have a great deal of health disparities within our communities of color compared to white communities. And there are reasons for that. It's not simply because we're eating poorly. It's because in lots of instances, we find ourselves in food deserts. So we need to address some of these underlying issues within our society in order to lift these groups up. And the way you do that is by making smart policies and passing smart laws and passing investments immediately. We need to ensure that we're doing all we can to demilitarize police departments. I know Senator Blumenthal is working on legislation now that ensures that police departments won't be able to purchase equipment from equipment from the military anymore. At DOD used to have the ability to sell surplus to police departments. There's no reason for that. I don't want police with M4 rifles and any type of up armored vehicles patrolling our streets. We don't need that. Those are the types of policies, the type of legislation, just from a start, that we need to begin addressing in order to help out with a lot of these issues of inequality, I should say. Excuse me.
Bishop Garrison, you're in Washington, D.C., the capital, the nation's capital, built around the White House, and you have a president in the White House who seems to have inflamed rather the situation than to build bridges and to calm things down. How do you see the situation actually in Washington, D.C., and the way Donald Trump acted in the last couple of days?
Yeah, I actually believe that it has improved here recently. Mayor Bowser has really stepped up as a transcendent leader in a lot of what she's doing, the decisions she's making to push out, actually, to respectfully ask that the National Guard from other states return home safely. I think she's taken it as an opportunity to ensure the safety of the citizens of her city. So I think that's been a great first step. I just watched a video, I believe it was from last night, in which you saw people back in the streets peacefully protesting and singing songs of unity together. We're taking it upon ourselves to lift our neighbors up, to lift one another up, and remind each other that we have each other's backs, and we're going to do everything we can to ensure that this is it. This is the line, no further. We're not going to tolerate hate. We're not going to tolerate bigotry, violence, racism geared towards separating us. And I really think that sentiment is finally breaking through, not only in D.C., but I believe you're beginning to see it in other cities. We have a long way to go. I don't think anyone is under the impression that we're going to heal ourselves and our society overnight. We still have a lot of systemic issues that plague us. But I truly believe, I'm incredibly optimistic, that this is at least the beginning of the next steps, however, whatever those may look like. And I think we're going to see the type of leadership we need in our cities, in our states, in our federal government soon enough that is going to be capable of helping us reach that next level.
Well, thank you very much, Bishop Garrison, and I wish you all the best to Washington, D.C. from Vienna, Austria.
Thank you so much. I appreciate it.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bishop Garrison ist Direktor der Organisation Human Rights First in Washington, D.C. Am 3. November wird in den USA der Präsident neu gewählt. Die politische Anspannung ist riesig. Tyson Barker ist Chef des amerikanischen Thinktanks Aspen Institute in der Außenstelle Berlin. Ich habe ihn gefragt, wie stark sich das Verhalten von Donald Trump von dem anderer Präsidenten in vergleichbaren Situationen unterscheidet.
In so einer heiklen Situation, wo Gewalt auf beiden Seiten zu Aufbrechen bedroht ist, ist es in der Interesse des Weißen Hauses normalerweise unter anderen Präsidenten gewesen, zu versuchen, die Situation zu deeskalieren und einen Versöhnungsprozess voranzubringen. Und bei Präsident Trump hat er im Gegenteil eine Eskalationsrhetorik eingeführt. Das ist das eine. Das andere ist, der hat sich entscheidend zu den, also natürlich zu seinen Anhängern, die auch das mit einem gewissen Ambivalenz anschauen, aber zur Seiten der Polizisten geschlossen und zusätzlich dazu, und das haben wir am Montag gesehen, das Militär und die Polizisten in Washington D.C., die unter Bundeskontrolle steht, die damit beauftragtet, anzugreifen auf friedlichen Protesten. Das ist eine asymmetrische Eskalation, die ihm schon anders stellt als anderen Präsidenten, inklusive Präsidenten wie George W. Bush.
Er hat ja eine Nacht offensichtlich gefürchtet, oder der Secret Service hat gefürchtet, dass das Weiße Haus in Gefahr ist. Er musste in den Keller gehen, im Weißen Haus in Sicherheit gebracht werden, und hat dann am nächsten Tag eine Szene gesetzt, wo er mit einer Bibel vor einer Kirche unmittelbar neben dem Weißen Haus sich fotografieren lässt. Wie ist denn das angekommen?
Es ist sehr polarisierend angekommen. Es hat für viel Spott gesorgt. Wir haben es gesehen, dass das ist der Moment, dem General Mattis, der ehemalige Verteidigungsminister, der ein hohes Ansehen hat unter der Bevölkerung, inklusive unter dem Militär, er hat sich dabei entschlossen, den Präsidenten zu kritisieren und zu sagen, dass er versucht, also in einer sehr harten Rhetorik, die Verfassung also zu unterminieren. Also es ist nicht gut angekommen unter den 65% der Bevölkerung, die entweder demokratisch lehnt oder unabhängig, sagen wir mal ideologisch unabhängig ist. Aber unter seinen Anhängern, die fühlen sich wieder mal belagert, und viele von ihnen bleiben bei ihm und nehmen seine Interpretation der Situation als wahr, einfach so. Und dieser polarisierende Effekt ist etwas, was er immer genutzt hat, um zu regieren. Also spalten und polarisieren ist eine Regierungs, sagen wir mal, Taktik, Strategie dieser Administration, und das hat er einfach ein bisschen eskaliert in dieser Situation.
Donald Trump hat Druck auf die Gouverneure ausgeübt, härter durchzugreifen gegen die Demonstranten. Wirkt das?
Also das ist alles Rhetorik. Also für die meisten Gouverneure ist er nur so wie jeder Twitter-Troll, jemand, der kommentiert am Rande, aber hat keine echte Interesse an die Wirksamkeit der Politik in den jeweiligen Staaten. Also wenn man zum Beispiel an Minnesota anschaut, die Familie von George Floyd ist mit dem Gouverneur zusammengetreten, haben sich bei ihm bedankt, wie er die Situation vorangegangen ist, weil er so entscheidend versucht, Versöhnung voranzubringen und auch das Recht mit Hinsicht auf die Polizisten, die die den Mord begangen sind. Aber also jemand wie der Gouverneur von Minnesota, die hören einfach nicht auf den Präsidenten in dieser Hinsicht. Diese Botschaft ist nicht für ihn sowieso gemeint. Das ist wieder mal für seine wahrste Kernwählerschaft seiner Anhänger gemeint.
Wie kommt denn bei den evangelikalen Christen, also bei der Kernbasis des Donald Trump, diese Szene an? Er lässt sich mit einer Bibel fotografieren. Viele offizielle Kirchenvertreter haben das ja heftig kritisiert.
Ja, also es ist schon unterschiedlich, kann man sagen. Allerdings hat eine Mehrheit, nicht so überwiegend wie normalerweise, aber eine Mehrheit steht hinter ihm immer noch. Also wenn man in diese Communities sind, und wir müssen schon sagen, nicht alle Evangelikalen sind so politisch bewusst. Nicht alle stehen zu den Republikanern, aber wir reden vor allem von den weißen Evangelien, die im ländlichen Gebieten wohnen, die überwiegend Republikaner sind. Ich würde sagen, ich habe Umfragen gesehen, wobei 60%, Richtung 60% stehen immer noch zu ihm. Das ist immer noch eine Mehrheit, aber das ist eine schwächere Mehrheit, als er normalerweise unter ihnen genießt. Also da gibt's auch Schwachstellen, die es früher nicht gegeben hat. Dieser Versuch, die Kirche zu instrumentalisieren, ist in den breiteren Bevölkerung sehr schlecht angekommen. Und es war für sehr offensichtlich gehalten. Und deswegen hat es wieder mal für Kritik gesorgt, inklusive vielleicht zum ersten Mal seit Jahren unter den evangelikalen Communities selbst.
Wie ist das bei den Republikanern, der Partei des Präsidenten, im Senat, im Kongress, auch in den Bundesstaaten? Stehen die hinter seiner Taktik?
Diese Institution, die Republikanische Partei, hat in den letzten 4 Jahren eine sehr bedeutsame Änderung, Umwandlung erlebt. Und zwar ist es vom Republikanischer Partei mit vielen unterschiedlichen Machtstellen zu einer Art Trump-Partei geworden, den er diese unmittelbare Verbindung mit seinen direkten Anhängern hat, die jetzt zufälligerweise auch die Mehrheit der republikanischen Base sind. Das heißt, sie, alle diese Republikaner, die Senatoren, die Gouverneuren, alle diese Politiker in den Staaten sind im Grunde genommen von seinem Segnen abhängig. Und das macht es, dass sie auch sehr nah an ihm stehen. Also es gibt ein paar Einzelfälle, zum Beispiel die Senatorin aus Alaska, Lisa Murkowski, die ihn kritisiert hat, aber die überwiegende Mehrheit bleiben bei ihm oder versuchen keinen Kommentar zu leisten, weil sie wissen, dass ihr politisches Schicksal liegt in seinen Händen.
Was bedeutet dieses Ausmaß an Polarisierung für den Präsidentschaftswahlkampf?
Diese übertriebene Polarisierung hat ihm den Wahl 2016 gewonnen und ist einfach auf diese Taktik, ist wieder in diese Taktik eingegangen, weil er weiß, dass wenn es zu einem Versöhnungsprozess kommen würde in den USA, dann ist eine polarisierende Präsident, wie er sich selbst definiert, außer Trend, ne? Und dann würde er nicht gewinnen. Also er sieht, dass es einmal Erfolg gebracht hat und er bleibt bei der gleichen Politik. Also insofern, der denkt, ja, also es ist risikoreich, es besteht das Gefahr, und man sieht das auch unter seinen Mitarbeitern bei der Kampagne, dass er verliert. Die Chancen beträgt in diesem Moment mehr als 50%. Aber der hat keine andere Wahl. Es gab einen Spruch in der letzten Wahl von seinem ehemaligen Campaign Manager Corey Lewandowski: Let Trump be Trump. Und das ist mittlerweile zu Administrationspolitik geworden. Und der bleibt, wie er ist. Und sie mussten einfach damit rechnen.
Joe Biden, der demokratische Kandidat, war ja in den letzten Monaten sehr zurückgezogen, er ist weniger aufgetreten, hat sich jetzt stärker engagiert. Auch der Vorgänger von Trump, Barack Obama, wirft sich jetzt politisch in die Schlacht. Wie stehen die Chancen der
Demokraten angesichts dieser doch sehr breiten, tiefen Bewegung?
Auf der einen Seite versucht Joe Biden einen großen Kontrast, einen Gegensatz zu stellen gegenüber von Trump, während Trump versucht, das zu eskalieren. Biden versucht, sich als Versöhnungsfigur und eine andere Art Leadership zu zeigen, was man als Presidential hätte früher genannt. Also so eine Rede zu geben, um zu sagen, dass die wahre Sorgnisse auf beiden Seiten mussten in Kauf genommen werden und das Allerwichtigste ist die Einheit, politische Einheit und Gemeinschaftsgefühl der USA und das muss wieder vorangebracht werden. Das ist sein Versuch. Auf der anderen Seite mit Barack Obama als erste schwarze Präsidentin der Geschichte der USA ist natürlich eine Schlüsselfigur, ist immer noch unter den Demokraten, muss man schon ehrlich sagen, beliebter als Joe Biden. Auch Joe Bidens Unterstützung unter den Demokraten, auch in den Primaries, war vor allem darauf begründet, dass es im Grunde genommen eine dritte Amtszeit für Obama wäre. Also, dass Obama zu Wort kommt in diesem Moment, und zwar mehrmals unter My Brother's Keeper, einer Gruppe, die versucht, schwarze Männer zu stärken und über Medium und so weiter, um zu betonen, was die Taskforce unter seiner Amtszeit versucht voranzubringen hat, dass er sagt, okay, das sind die Politiken, die wir voranbringen können, diese 8 einfach unsexy Politiken, die zu weniger Gewalt zwischen Polizisten und vor allem schwarzen Communities voranbringen könnten. Das ist etwas, was wir seit langem nicht gesehen haben in den USA, dass man versucht, mit praktischen Politik ein Problem zu lösen. Aber wie gesagt, der hat so eine Glaubwürdigkeit unter allen Ecken der amerikanischen Bevölkerung, dass es schon eine sehr wichtige Bedeutung hat von den beiden. Und die beiden machen schon was anders. Also Biden als Kandidat, Obama als erster schwarzer Präsident, der schon an diesen sehr schwierigen Herausforderungen gearbeitet hat.
Soweit die Analyse von Tyson Barker vom amerikanischen Aspen Institut. Polizeigewalt gegen Schwarze gibt es tatsächlich schon lange in den USA und nicht nur in den USA. Mitchell Ash ist ein führender amerikanischer Historiker. Er hat unter anderem in Iowa, in Berlin und Wien unterrichtet und gearbeitet. Dass so vielen Amerikanern bewusst geworden ist, was Rassismus bedeutet, hängt mit der Aussagekraft der Bilder vom Todeskampf von George Floyd zusammen, sagt Mitchell Ash.
Das Video von George Floyd, dessen Tötung, da habe ich gemeint, da sehe ich etwas wirklich zum ersten Mal. Dass jemand sozusagen on camera, also mit einem Gerät in Aufnahmestand, tatsächlich getötet wird, ohne dass irgendwer eingreift. Das liest man vieles von solchen Stories, aber man hat es noch nie gesehen. Das ist ganz wichtig festzuhalten. Bei den Demonstrationen und den Reaktionen darauf, die dann zum Teil in Gewalt ausgeartet sind und zum Teil in Polizeigewalt reduziert sind, habe ich mich hingegen erinnert an alte Zeiten. Denn ich habe diese Dinge in den 60er Jahren in Amerika erlebt, als ich dort aufgewachsen bin. In Reaktion vor allem auf den Tod von Martin Luther King und Robert Kennedy, aber vor allem Martin Luther King. Und davor in den 60er Jahren, in den früheren 60er Jahren.
Aber bleiben wir noch beim Video von der wie George Floyd umgebracht wurde. Das ist ja wirklich viele, viele Minuten, die Szene. Und das ist so bewegend, dass das Millionen Menschen bewegt hat, die vorher von solchen Informationen, da hat es einen Zwischenfall gegeben und ein Polizist hat einen Schwarzen getötet, nicht bewegt wurden. Was ist an diesem Video so stark, dass man das fühlen kann, diese Art von Repression und Unterdrückung?
Anscheinend ist das so. Die Symbolkraft des Videos soll man nicht unterschätzen. Es ist natürlich wichtig festzuhalten, dass es beileibe nicht das erste Mal, dass so etwas geschehen ist. Also das Mediale, das tatsächliche Sichtbar, Verfilmung, dass das sozusagen in diesem unmittelbaren, in dieser Unmittelbarkeit sichtbar war, so dass man wirklich nicht mehr leugnen konnte, dass irgendwas da schief gegangen ist und dass wirklich was Böses passiert ist, ist wirklich spannend. Also das ist in der Tat ein wichtiger Faktor, wenn man fragen will, was anders ist als früher. Es gibt aber vieles andere, dass man dazu darauf antworten kann, aber sicher kommen wir dazu noch zu sprechen. Aber die Bedeutung dieses medialen Ereignisses ist in der Tat sehr groß. Ich will allerdings nicht behaupten, dass das wirklich einmalig ist, obwohl ich damals das Gefühl hatte, dass ich etwas zum ersten Mal sehe, denn die Tötung von Erich Gardner ist auch auf Video erschienen. Und in einen Chokehold, in einer Würgegriff gehalten wurde. Das ist ein Asthmatiker gewesen. Und der hat geschrien, I can't breathe. Genau das, was George Floyd auch gesagt hat. Und wurde trotzdem getötet von den Polizisten. Und das hat auch Demonstrationen nach sich gezogen, in New York vor allem, aber auch anderswo. Also selbst nicht nur das Video, sondern auch das Ereignis, das Wort I can't breathe, hat es schon mal gegeben.
Das ist jetzt die Bezeichnung für diese Bewegung I can't breathe und Black Lives Matter. Jetzt ist es vor allem dieser Satz I can't breathe. Was ist das Besondere an dieser Bewegung?
Konstante ist auf der einen Seite Ungleichheit, und zwar extreme Ungleichheit, sowohl wirtschaftlich als auch auf vielen anderen Bereichen, sozial, politisch, ist noch sehr extrem. Ich habe gerade eine Studie gesehen, in der zum ersten Mal wirklich versucht wurde, zu messen, die Ungleichheiten in Einkommen und Reichtum oder Besitz unter den verschiedenen Schichten in den USA seit 1949. Denn seitdem gibt es ein Survey of Consumer Finances, also eine Datenbasis, mit deren Hilfe man das wirklich genau machen kann. Und für das Jahr 1968 steht fest, dass afroamerikanische Familien ein Reichtum hatten, das weniger als 10% des Durchschnittsreichtums von weißen Mittelschichtsfamilien dargestellt hat. Weniger als 10%, 6.674 Dollar gegen 70.786 Dollar. 2016 ebenso, weniger als 10%. Das heißt, keine signifikante Bewegung, wenn überhaupt eine, dann eher stärkere Scherenöffnung. Also das ist der Grundton. Und wenn man, das ist sehr schwer für viele Leute nachzuvollziehen, weil die Bürgerrechte seit 1964 nun einmal da sind und die Gesetzgebung, die Gleichheit des Zugangs zum Wahlrecht für Schwarzen im Folgejahre verabschiedet, auch eine Wirkung gezeigt hat. Also viele Leute, vor allem viele weiße Mittelschichtler und gebildete weiße Mittelschichtler haben sich einlullen können in der Illusion, darf ich jetzt so hart formulieren, dass alles gut ist, dass die Schwarzen jetzt tatsächlich Gleichheit erreicht hätten und dass es an sich keine Probleme mehr gibt, dass man nicht auf individuelles Verhalten zurückführen kann. Und das ist einfach eine Lüge. Das ist eine Lüge. Das war nie richtig.
Jetzt hat es einen afroamerikanischen Präsidenten gegeben, Barack Obama, was ja schon kulturell auch eine Revolution war.
Das hat auch leider nicht viel gebracht, weil Barack Obama sich als post-racial verstanden hat. Da hat sich für die Belange der schwarzamerikanischen Bevölkerung erst sehr spät in seiner Amtszeit einzusetzen begonnen, weil er wirklich nicht begreifen wollte, unter anderem, weil er von einer weißen Mutter erzogen worden ist, darf ich hinzufügen, dass das Thema wirklich noch brisant ist. Und dass es den Leuten wirklich nahe geht. Es gab jede Menge schwarze Aktivisten, die versucht haben, auf ihn einzureden. Aber er ist nicht wirklich im Ghetto groß geworden. Der hatte keine direkte Erfahrung mit dieser Ungleichheit, außer Diskriminierungen, die er erfahren hat als gemischrassiger Junge in gewissen Schulen vielleicht nachher, aber der ist in Indonesien in die Schule gegangen und darf man nicht vergessen, und in Hawaii. Also der hat vieles nicht erlebt und hatte tatsächlich gemeint, dass seine Präsidentschaft sozusagen den Durchbruch darstellt. Es ist leider nicht so.
Aber es gibt natürlich eine schwarze Mittelschicht in den USA. Es gibt schwarze Bürgermeister, es gibt schwarze Polizeichefs, es gibt schwarze Minister gegeben. Trotzdem diese starke Präsenz von rassistischen Reaktionen gerade in der Polizei und rassistischen Aktionen bei der Polizei. Warum?
Ja, das ist ein Spezifikum. Das ist in der Tat, also ich habe den Grundton ja genannt, apropos schwarze Mittelschicht, so groß ist sie offenbar nicht. Oder genauer gesagt, so viel reicher ist sie offenbar nicht geworden im Vergleich zu weißen Mittelschichtsfamilien. Es gibt sie, die schwarze Mittelschicht, aber es gab sie in den 1920er Jahren auch. Das ist keine neue Geschichte. Es ist die Frage des Vergleichs, die Ungleichheit und ihre Stärke. Die hat sich leider um keinen Deut geändert. Aber trotz Michael Jordan und wie sie alle heißen, schwarze erfolgreiche Geschäftsmänner, ihr Verhältnis zu der Zahl und zu dem Reichtum der Weißen hat sich nicht verändert. Das ist der Grundton. Das muss man wirklich noch einmal sagen, damit es wirklich klar ist. Die sind sichtbarer geworden, die schwarze Mittelschicht. Die sind auch im Fernsehen, Stichwort leider Gottes Bill Cosby, muss man auch nennen, in der Tat erfolgreicher geworden in den letzten Jahren. Aber das heißt nicht, dass die Schere der Ungleichheit kleiner geworden wäre. Schön wäre es. Es ist eine Illusion entstanden dadurch, dass die Schere kleiner geworden ist. Das war aber nicht richtig. Wollte ich nur noch einmal betonen, bevor ich zu deinem Punkt komme. Denn die Polizeigewalt ist auch ein Teil des Grundtons. Die hat sich nie geändert. Das ist läuft seit dem 19. Jahrhundert. Die Polizei in Amerika entstand als Sklavenpatrouille. Das ist nicht alleine in den im Norden der USA als Kampf gegen Kriminellen entstanden. Es ist auch kein Zufall, dass damals man von irischen Polizisten sprach, als wäre das ein Synonym. Es ist eine Aufstiegschance gewesen für Leute aus armen Schichten. Und ihre Spezialität war, auf noch ärmeren Schichten einzuschlagen. Das läuft seitdem kontinuierlich durch die gesamte amerikanische Geschichte. Es ist sehr schwer für Leute, das nachzuvollziehen, aber es ist leider so. Das heißt nicht, dass sich nichts geändert hat, das will ich nicht behaupten. Im Gegenteil, in den letzten Jahren, nicht zuletzt symbolisiert durch die Reaktion auf eine Tötung eines Schwarzen in Ferguson, Missouri, ist das Angebot an Trainings für Polizisten Umgang mit sozial gemischten Leuten, Gruppierungen und Gemeinden und so weiter. Solche Trainings haben sich sehr stark vermehrt. Sie sind auch sehr oft bestellt worden von Polizeichefs. Es gibt mehrere Städte in Amerika, wo die Polizei in der Tat besser ausgebildet wird, jetzt in letzter Zeit in dieser Hinsicht, als sie es früher war. Und ich darf darauf hinweisen, dass während dieser zweiten Runde der Demonstrationen in den letzten Tagen mehrere Polizisten tatsächlich in die Knie gegangen sind, um zu zeigen, dass sie sympathisieren mit dem Anliegen der Demonstranten. Das ist neu. Das hat es vorher wirklich nicht gegeben. Aber die Polizeigewalt und deren rassistischen Charakter ändert das noch nicht.
Das ist doch eine Bewegung, die jetzt entstanden ist. Du hast Bezug genommen auf Martin Luther King und dann die Proteste nach seiner Ermordung. Das ist doch jetzt eine Bewegung, die ist viel, viel breiter als die afroamerikanischen Aktivisten. Da sieht man auf den Straßen Jugendliche eigentlich aller Volksgruppen aus allen Richtungen. Und das zeigt das nicht schon politisch, also die Botschaft, gegen Rassismus zu sein, ist wahnsinnig stark und ist wahnsinnig breit in den USA. Ich habe eine Umfrage gesehen, dass 65% der Amerikaner sind der Meinung, die Demonstranten haben völlig recht, obwohl der Präsident dagegen hetzt.
Eine andere Umfrage, die ich gesehen habe, sagt 57%. Also es ist nicht so ganz so hoch, aber es ist schon eine große Mehrheit. Und zum ersten Mal, und das ist ganz wichtig, zum ersten Mal die Hälfte oder mehr als die Hälfte der Weißen. Respondenten. Denn das, dieses Pauschalstatistiken verdecken manchmal einiges. Wenn 90% der Schwarzen sagen, dass Ungleichheit ein Problem ist und nur ein Drittel der Weißen das sagen, dann erreicht man eine andere Ziffer. Jetzt ist es eben anders geworden. Das ist vollkommen richtig. Wir werden sehen, wie haltbar das bleibt. Das ist nicht ganz klar. In den früheren Jahren gab es ganz andere Ziffern. Man kann daraus eigentlich keine gute Kurve zeichnen.
Die Zusammenstöße mit der Polizei, die es gegeben hat, die Plünderungen, die ja nicht so riesig waren, wie man das manchmal den Eindruck hat, aber doch, es hat es auf der Fifth Avenue gegeben, es hat es in Minneapolis gegeben, auch in anderen Städten. Ist das die Folge von normaler Kriminalität, die sich da im Windschatten dieser Demonstrationen breit macht? Oder ist das schon auch ein Element der Revolte in Teilen der afroamerikanischen Jugend, die gegen das Establishment sind und die es jetzt dem Establishment zeigen wollen, wenn da Leute auf der Straße sind?
Es wäre, glaube ich, nicht sehr klug zu behaupten, man könnte eine einfache Antwort auf diese Frage geben. Es hat organisierte Kriminalität tatsächlich gegeben. Es wurde berichtet von einem Lederladen in Minneapolis, der organisiert von Dreierteams ausgeräumt wurde. Also es gibt in der Tat Kriminalität in diesem Zusammenhang. Es gibt auch einen jungen Schwarzen, der interviewt wurde in New York, 19 Jahre alt, der gesagt hat, ja, ich habe gelootet, habe ich gemacht, ich habe keinen Job. Es ist das damned Coronavirus. Also Corona kann man dazu sagen, denn wir haben jetzt Arbeitslosigkeit unter afroamerikanischen Amerikanern um 50%, bitte. Das muss man mal versuchen nachzuvollziehen. Das heißt natürlich nicht, dass es gerechtfertigt ist, zu stehlen. Das habe ich nicht sagen wollen. Aber der Punkt ist, dass die Ursachen dieser Kriminalität vielfältig sind. Es gibt auch in der Tat, und das ist inzwischen nachgewiesen, Rechtsaußengruppierungen, die ihre Chancen sahen, ein bisschen Rabatt zu machen. Vielleicht einige Linke auch. Diese vermeintliche Antifa-Gruppe, gegen die Trump gewittert hat, existiert so nicht. Aber das ist was anderes. Das ist in den ersten Tagen der Unruhen geschehen.
Donald Trump sagt ja, du hast das erwähnt, Antifa ist schuld und er wird diese Organisation zu einer kriminellen Organisation, zu einer terroristischen Organisation erklären. Das FBI sagt, es gibt die eigentlich nicht und sie wissen nichts davon, dass die eine Organisation ist, die hinter den Protesten steht. Aber gibt es so etwas wie ein Netzwerk, ein organisiertes Netzwerk, das diese Demonstrationen organisiert? Ganz spontan kann das ja nicht sein. In der Bürgerrechtsbewegung hat es die Führung gegeben der Schwarzen rund um Martin Luther King. Dann hat es die Gruppe gegeben um Malcolm X. Also es hat klare politische Strukturen gegeben. Gibt es die heute?
Ja, es gibt sie aber nicht so wie in den 60er Jahren. In den 60er Jahren gab es eine hierarchische Führung. Es gab viele Organisationen, aber sie haben alle auf King gehört. Nicht, dass er ihnen Weisungen erteilt hätte, das ist so nicht. Er ist immer durch sein Beispiel vorangegangen. Aber es gab trotz der Vielfalt der Bewegung in der Tat Organisationsstrukturen. Das ist heute weniger so. Das läuft eher bottom-up und dezentral. Aber die verschiedenen Aktivistennetzwerke vor den jeweiligen Orten sind natürlich miteinander in Verbindung. Mit Hilfe von Social Media können sie das auch viel leichter bewerkstelligen. Und sie müssen nicht warten, bis irgendwer sie anruft.
Ich möchte noch einmal auf die Polizei und die Rolle der Polizei zurückkommen. Wir haben ja auch in Wien eine große Demonstration gegen Rassismus gehabt, in vielen Städten Europas. In Wien hat es den Fall Omofumo gegeben, ein Flüchtling aus Nigeria, der von der Polizei bei der Abschiebung erstickt wurde, und auch andere Fälle von rassistischer Polizeigewalt, das gibt es in Europa auch. Ist ein Unterschied zwischen der Art, wie mit rassistischen Themen umgegangen wird in den USA, in der Exekutive und in Europa, oder ist das in Wirklichkeit, sind das Reflexe, die sehr ähnlich sind?
Das ist eine spannende Frage. Ich habe gehofft, dass du sie stellst. Ich bin kein Experte für Polizeigewalt in der österreichischen Geschichte. Aber ich höre immer wieder von schwarzen und braunen Menschen, die hier in Wien leben, dass der Rassismus im Polizeialltag eben alltäglich ist. Es läuft subtiler ab, nicht so ganz gewalttätig und tödlich wie in Amerika. Das ist schon ein Unterschied. Aber es ist vielleicht untersuchungswürdig, sagen wir mal, wie weit es in Österreich tatsächlich geht mit der Gleichstellung der Menschen in einer zunehmend vielfältigen Bevölkerung.
Blicken wir noch einmal auf die USA. Das ist ein Wahljahr. Lässt sich das sagen, lässt sich das beurteilen, wie eine solche Bewegung, wie diese große Bewegung gegen Rassismus und gegen Polizeigewalt, die wir jetzt sehen, das politische Klima im Land verändert?
Es ist vieles auf einmal los jetzt. Corona hat in der Tat so manches nicht verursacht, bitte, sondern sichtbar werden lassen, die am Boden gewesen ist die ganze Zeit. Trump hat natürlich gezündelt nach Kräften seit seinem Eintritt in das Amt. Er hat die ganze Zeit seiner Wiederwahl, deren Organisation bereits am Tage nach seiner Wahl begonnen hat, also bevor er überhaupt ins Amt eingeführt wurde, auf seine Base, seine Basis, Wählern konzentriert. Das ist seine Strategie seit jeher gewesen. Sie hat sich nicht geändert. Jetzt kann sie sich auch nicht mehr ändern, weil die mittleren Wähler, die wenigen, die es noch gab, die noch nicht im Klaren waren darüber, wen sie wählen, langsam wegfallen. Also es wird alles darauf hinauslaufen, dass Trump seine Basiswähler mobilisiert und mit deren Enthusiasmus rechnet und versucht, die anderen fernzuhalten vom Wählen, so gut es ihnen überhaupt geht, durch allerlei Taktiken. Und hofft dadurch, genügend Bundesstaaten zu gewinnen, dass er auch ohne Wahlmehrheit, also ohne Mehrheit der Wählerstimmen, wieder gewählt werden kann. Das war schon immer seine Strategie, sie hat sich nicht geändert. Ich weise nur darauf hin, dass die Wahl von 2016 auch eine Mobilisierungswahl gewesen ist, die Hillary Clinton gerade deshalb verloren hat, weil es ihr nicht gelungen war oder ist, die Wählerschaft, die potenzielle Wählerschaft der Demokraten, darunter viele schwarzen Wähler, hinreichend zu motivieren, dass sie tatsächlich wählen gehen. Es geht natürlich auch um die Leute, die eine dritte Partei gewählt haben. Eine grüne Kandidatin gab es, die nicht viele Stimmen gewonnen hat, aber in gewissen Bundesstaaten, wo es wirklich auf nur wenige Stimmen hinausgelaufen ist, wie in Wisconsin zum Beispiel, hat es genügt. Aber dort, gerade in solchen Bundesstaaten, ich zitiere nochmal Wisconsin, sind auch schwarze Wähler nicht so häufig wählen gegangen, wie es nötig gewesen wäre, um den Bundesstaat tatsächlich zu gewinnen. Also Motivation ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Mobilisierung ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Und es senden jetzt jede Menge schwarze Aktivisten oder genauer gesagt afroamerikanischen Aktivisten eine klare Botschaft an Joe Biden. Wir wollen mehr jetzt. Bitte nehmt uns nicht für selbstverständlich. Es ist nicht garantiert, dass wir für dich Wählerstimmen holen gehen oder dass wir überhaupt selber wählen gehen. Wir wollen was Radikales von dir sehen als Programm und nicht nur moderat und ich bin lieb und wähle mich nur, weil ich nicht Donald Trump bin. Das reicht uns nicht mehr. Ich bin wirklich gespannt darauf, ob diese Botschaft ankommt.
Mitchell Ash ist amerikanischer Historiker. Er hat unter anderem an der Universität Wien unterrichtet. Zuvor hörten Sie den Politikwissenschaftler Tyson Barker und in Washington D.C. den Menschenrechtsaktivisten Bishop Garrison. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Antirassismus-Demonstrationen gibt es auch in Europa und auch in Österreich. Wichtige Informationen dazu finden Sie jede Woche im Falter. Daher der Hinweis, ein Falter-Abo ist wichtig, wenn Sie am Laufenden bleiben wollen. Ein Abo kann man auch im Internet bestellen, über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Hold up. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.